Ich erinnere mich noch gut, wie wir hier Karfreitagsgottesdienst gefeiert haben. Und dann hatten wir Ostergottesdienst und in 2 Wochen haben wir Pfingsten. Und im letzten September, als wir unsere Ältestenklausur hatten, das heißt also wir als Älteste, wir fahren einmal pro Jahr weg, sind in einem anderen Haus untergebracht und haben besondere Zeit, wo wir Gott suchen, wo wir beten für die Gemeinde und auch, was Gott uns aufs Herz legt für die Gemeinde. Eine der Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, war zu predigen, eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und obwohl das letztes Jahr September war, hatte ich bisher nicht so den Impuls, dass es dran ist, bis vor kurzem. Und heute geht's los. Eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und es passt ja auch wunderbar, weil in 2 Wochen Pfingsten ist. Die Predigtreihe heißt Geistreich leben. Geistreich leben, also wir sollen in der Fülle des Heiligen Geistes leben, geistreich. Und das Thema heute ist vom Waisenhaus ins Vaterhaus. Und als ich Gott gesucht habe, wie soll ich das anfangen? Also ich habe auch schon im letzten Jahr mal überlegt, wie könnte man eine Predigtreihe machen? Ich glaube, ich bin auf 10 oder 12 Predigten gekommen, weil ich einfach das Neue Testament durchgegangen bin, was alles über den Heiligen Geist da drin ist. Und keine Sorge, das habe ich jetzt nicht vor, eine 12-teilige Predigtreihe zu machen. Aber nun bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich wieder gefragt, Herr, wie soll ich es anfangen? Und der Impuls, den ich bekam, war, fang doch an mit dem, was Jesus gesagt hat, wo er sehr konzentriert über den Heiligen Geist gesprochen hat. Und da sind wir ein Stückchen wieder bei Karfreitag, bei Ostern. Das ist nämlich in Johannes 14. Johannes 13 haben wir ja die Karfreitags Situation und Johannes 14 bis Johannes 16 ist eigentlich auch noch Karfreitagssituation, aber in der Zeit hat er seinen Jüngern unglaublich viel über den Heiligen Geist gesagt und das sind eigentlich auch die grundlegendsten Dinge überhaupt über den Heiligen Geist. Wir haben dann ja Verlängerungen in die Briefe hinein, da gehen wir heute auch ein Stück rein, Römerbrief etc. Natürlich finden wir überall im Neuen Testament etwas über den Heiligen Geist, aber so grundlegend, sehr zentral ist doch, was hat unser Herr, was hat Jesus selbst dazu gesagt? Und wir werden heute schwerpunktmäßig einige Verse von Johannes 14 anschauen, aber die Erwartung ist, dass wir nicht jetzt so eine Art Bibellektion hier heute machen, wo es nur um Wissen geht, darum geht es auch, sondern dass wir eintauchen in diese Dimension. Deswegen habe ich gebetet dafür, dass unsere Herzen weich und offen sind, nicht nur unser Verstand aufnahmefähig, sondern dass wir in diese unglaublich wichtige Dimension eintauchen, neu erfrischt werden, vielleicht sie zum ersten Mal entdecken, wie Gott sich das gedacht hat mit dem Heiligen Geist und was der Heilige Geist bei uns bewirken möchte. Und das ist viel, viel mehr, als dass wir irgendwie nachher nach Hause gehen und sagen, jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer, sondern dass ich vom Herzen her berührt bin, ergriffen bin, dass ich in der Dimension des Heiligen Geistes unterwegs bin. In Johannes 14, ab Vers 16 sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Vers 18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Daher mein Gedanke vom Waisenhaus, weil Jesus hier im Zusammenhang des Heiligen Geistes von Weise spricht, von ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Und das ist eine sehr grundsätzliche Aussage, die uns ganz viel beschreibt über das, was der Heilige Geist an uns, den Gläubigen, tut. Nochmal, Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch, das Vers 16, einen anderen Beistand geben. Beistand, Tröster, also dieses Wort beinhaltet eigentlich etwas, was in deutschen Übersetzungen schwierig darzustellen ist. Und jedes deutsche Wort ist irgendwie zu wenig. Denn Beistand ist richtig, aber es ist mehr. Tröster ist richtig, aber es ist mehr. Eigentlich, was Jesus hier sagt, ist, ich sende euch einen, den ihr zur Hilfe herbeirufen könnt und den ihr um Hilfe herbeirufen sollt. Ich sende euch einen, der euch helfen wird. Ich sende euch einen, der euch ganz nahe kommt. der dann in euch ist, wie wir gelesen haben, und der mit euch ist. Wir können sagen, der Heilige Geist ist eigentlich die persönlichste Seite Gottes. Das kann man sich ja auch gut irgendwie vorstellen, weil wo ist der Vater? Er sitzt auf dem Thron. Wo ist Jesus? Er sitzt zur Rechten des Vaters, auch auf dem Thron. Wo ist der Heilige Geist? Ausgegossen auf diese Erde, ausgegossen auf alles Fleisch. Es ist die persönlichste Seite Gottes. Das heißt, wenn du je in deinem Leben erfahren hast, erlebt hast, vielleicht gespürt hast, dass Gott dir nahe ist, dann war das der Heilige Geist. Weil er ist in dieser Zeit ausgegossen auf alles Fleisch. Nun magst du sagen, ja, aber ich habe mir immer vorgestellt, es ist der Vater, oder ich habe mir vorgestellt, es ist Jesus. Ja, das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Du darfst diese Vorstellung gerne behalten, weil wir stoßen ja hier an ein Mysterium. Wenn wir uns vorstellen, Gott der Vater ist irgendwie ganz da oben auf dem Thron, Jesus sitzt daneben und die sind ganz weit weg und hier ist jetzt der Heilige Geist, dann ist diese Vorstellung auch wieder nicht ganz richtig, weil die drei sind ja eins. Und der Thron Gottes ist, wie wir wissen, ja nicht irgendwie hinter dem Jupiter oder so, sondern der Thron Gottes ist ja in einer anderen Dimension, nicht in der Dreidimensionalität. Der Thron Gottes ist ja in der Realität Gottes, der ist ja im Reich Gottes, der ist ja in der Dimension Gottes. Und deswegen ist der Thron Gottes wo? Hier. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, sagt Jesus, dann bin ich mitten unter ihnen. Also wo ist Jesus? Er ist nicht hinter dem Jupiter irgendwo auf einem Thron und ganz weit weg, sondern er ist ja hier in unserer Mitte. Auf dem Thron. So, wir stoßen hier ein Stück weit an die Grenzen unseres Verstehens. Dreieinigkeit, wo ist Gott? Also das sind Dinge, die wir, finde ich, als Gläubiger in der Anbetung unglaublich leicht verstehen können und bejahen und richtig und staunen und ja. Aber wenn es um unseren Verstand geht, dann stoßen wir einfach an Grenzen. Dann kriegen wir das nicht so ganz zusammen. Das werden wir dann erst, wenn wir im Himmel sind, so total verstehen. Dann werden wir sagen, ach ja klar, ist so logisch, oder? Aber bis dahin gibt es da Dinge, wo wir einfach das noch nicht so ganz auf die Reihe kriegen. Und das ist für unser Leben mit Gott auch gar nicht schlimm. Denn ich bin froh, dass ich einen Gott habe, der so viel größer ist als ich, so viel weiser, dass er auch Dinge hat, die ich noch nicht verstehe. Ich bin froh, dass ich so einen Gott habe. Denn ein Gott, wo ich alles verstehen würde, wo ich alles nachvollziehen könnte, da wäre ja die Gefahr, ach ja, mein Gott, okay, dann würde ich ja fast mich auf Augenhöhe fühlen und das wäre ein komischer Gott, das wäre ein ziemlich kleiner Gott. Aber wir haben einen gewaltigen Gott, einen großen Gott, wo uns Dinge geoffenbart sind, aber vieles, das wissen wir noch gar nicht. Das werden wir dann erkennen, wenn wir im Himmel ankommen und oder wenn Jesus wiederkommt vorher, wissen wir nicht, was ist zuerst. So, Gott ist gewaltig, er ist groß, aber wenn er davon spricht, dass Gott uns nahe kommt, dann ist oft vom Heiligen Geist die Rede. Dieser Moment, was wir gerade gelesen haben, ich will den Vater bitten, er wird bei euch sein, er wird euch diesen Beistand geben, eben den Heiligen Geist, den Tröster, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. In dieser Situation versetzen wir uns mal ein bisschen hinein, was hat Jesus eigentlich empfunden in dieser Stunde? Und was haben die Jünger eigentlich empfunden in dieser Stunde? Die 12 Jünger, sie waren unterwegs mit Jesus. Er hat sie berufen. Sie waren 3 Jahre unterwegs mit Jesus. Sie haben eine unglaublich tolle Zeit gehabt mit Jesus. Ja, er hat sie herausgefordert. Ja, er hat sie auch mal getadelt. Aber er hat auch sehr viel Liebe investiert in sie. Er hat ihnen gedient. Er hat sie herausgefordert. Und sie haben, glaube ich, eine fantastische Zeit gehabt. Eine super Zeit mit Jesus. 3 Jahre zusammen. Wunder erlebt. Erlebt, wie Menschenherzen berührt wurden, wie Menschen geheilt wurden, wie Menschen freigesetzt wurden. Und jetzt sagt dieser Jesus zu ihnen, wir müssen uns jetzt verabschieden. Was war das für ein Moment? Ich glaube, dass Jesus das sehr schwer gefallen ist. Und ich glaube, dass das den Jüngern sehr schwer gefallen ist. Was mögen da für Gefühle aufbrechen in so einem Moment? Ich meine, ich denke, wahrscheinlich fast jeder von uns kennt so die Situation des Abschieds, ja? So, du bringst jemanden zum Zug und dann bist du noch auf dem Bahnsteig und, also ich rede jetzt mal von einem, den du gern magst, nicht einen, wo du sagst, ach, froh, dass der wieder weg ist. Gibt's ja auch mal, lass uns ehrlich sein. Nein, ich meine so eine Person, die du richtig gern hast und du hast ein tolles Wochenende gehabt und jetzt geht's zum Zug und du bist auf dem Bahnsteig und denkst, Ach, schade, fühlt sich nicht gut an. Nein, wo ist mein Taschentuch? Und tschüss, und wann sehen wir uns wieder? Und dieses Gefühl, das haben die Jünger gehabt, sehr massiv. Und ich glaube, Jesus hat das auch empfunden, so eine gewisse Trauer in diesem Moment. Und die Frage für die Jünger war ja nun, was, wie soll denn das gehen? Der, dem wir gefolgt sind, der, von dessen Liebe wir sehr viel empfangen haben, der uns Zugehörigkeit gegeben hat, der uns Orientierung gegeben hat, der uns gesagt hat, wo es lang geht, der uns manchmal beschützt hat. Also, die haben ja schon mit Jesus so etwas wie Vaterschaft Gottes erlebt in der Zeit. Und ich glaube, dass Jesus deswegen sagt, wenn ich jetzt gehe, dann lasse ich euch nicht als Waisen zurück. Weil das Waisengefühl, das war, glaube ich, genau das Gefühl, was die gerade hatten. Jetzt gerade hatten wir noch ein Vaterhaus, ein Zuhause, eine Verbindung. Da war jemand, der war für uns. Da konnte man sich richtig anlehnen oder auch mal hängen lassen oder von da habe ich Bestätigung, von da habe ich meine Identität, von daher weiß ich, dass ich geliebt und wichtig bin. Und der geht jetzt weg. Was für ein Gefühl. Und es gibt Menschen auf diesem Planeten, die haben das real erlebt. Waisen zu sein. Ohne Vater, ohne Mutter. Ohne Vater, ohne Mutter. Ich muss gestehen, dass ich das nicht kenne. Gott sei Dank, aber ich kann mich so ein bisschen reinversetzen. Und diese Welt ist geprägt von Waisen. Gerade auch jetzt in der Zeit, in der wir leben, die furchtbaren Kriege, die es an vielen Orten auf dieser Welt gibt. Manche aus unserer Mitte mögen das erlebt haben, manche Ältere kriegsbedingt. Manche Flüchtlinge, die wir hier in unserer Mitte haben, haben das vielleicht erlebt. Die wissen ganz genau, was das jetzt hier gerade ist. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Er sagt, ich verstehe euch gut, wie ihr euch jetzt fühlt. Aber versteht bitte, ich lasse euch gar nicht allein. Ja, ich gehe weg und es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann komme ich. Das sagt Jesus an einer anderen Stelle im Johannesevangelium und das ist fast wie ein Paradox. Aber was ist die Erklärung? Die Erklärung ist, dass er sagt, wenn ich gestorben bin, wenn ich auferstanden bin, wenn ich in den Himmel gefahren bin, dann wartet noch ein bisschen. Aber dann wird der Heilige Geist gesandt und auf die Erde kommen. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann komme ich. Und dann kommt der Vater, weil die drei sind ja eins. Wir sind wieder bei diesem Mysterium. Aber Gott selbst kommt und das, was dann geschieht, ist eine extreme Multiplikation und Ausweitung des Reiches Gottes. Und deswegen war es auch gut, dass Jesus von dieser Erde gegangen ist, weil was wir jetzt haben, ist natürlich so viel mehr als damals. Denn als Jesus noch im Fleisch und Blut war, da war das sehr begrenzt. Diese Nähe mit Gott zu haben, Jesus als Freund, Jesus als Herr, dem man folgt, wie vielen war das denn möglich? Naja, 12 war es möglich, ganz intensiv mit Jesus. Und dann noch ein paar ein bisschen weiter drum und manche, die hatten einmal im Leben eine Begegnung mit Jesus. Aber was ist denn jetzt? Jetzt ist Jesus überall auf der Erde. Jetzt gibt es ganz viele, die ihm folgen. Und es gibt ganz viele, die seine Nähe erleben. Und die erleben, Jesus ist mein Herr und er ist mein Freund. Er ist an meiner Seite. Deswegen war es eine unglaublich traurige Zeit, aber Jesus wusste auch, es ist eine unglaublich richtige, gute Sache, die jetzt passiert. Er wird diese Erde verlassen, in Fleisch und Blut Gestalt, aber er wird wiederkommen im Heiligen Geist. Und jetzt sind es nicht nur 12 Leute, die Jesus als Freund erleben und die Nähe Gottes erleben, sondern jetzt sind es Tausende, Hunderttausende, Millionen, vielleicht Milliarden Menschen, die Jesus erleben im Heiligen Geist. Die Sorge der Jünger war, wer, Wer gibt uns Identität? Wo gehören wir zu? Was ist das Ziel? Boah, wenn wir jetzt Ablehnung bekommen, wer stützt uns? Schutzlosigkeit, Unversorgtheit, all diese Empfindungen. Und Jesus sagt, nein, glaubt mir, vertraut mir, ich sende den Geist und ihr werdet erleben, es ist so, dass ich bei euch bin, in euren Herzen bin. Wenn wir die Schrift erforschen und schauen, was wirkt der Heilige Geist im Leben der Gläubigen, dann haben wir als Pfingstler so die Tendenz, die Kraftseite zu betonen. Das ist okay. Dass Heilungen geschehen, dass Befreiungen geschehen. Ja, das ist richtig. Und das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt aber eine andere Seite und die möchte ich heute, weil das das Erste ist, was Jesus in seiner Abschiedsrede sagt, das, wo er von den Weisen spricht. Ich möchte eine andere Seite heute betonen, nämlich diese Seite, dass wenn wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir dann auch eine andere Dimension der Nähe und der Vaterschaft Gottes erleben. Vor etlichen Jahren, als die sogenannte charismatische Bewegung, ich weiß, da waren auch einige Gräten in diesem Fisch, die nicht gut waren, ja. Das hat mit menschlichen Schwächen und Fehlern und so zu tun. Also alles, was wir hier so auf Erden kriegen, ein guter Fisch, sind immer ein paar Gräten drin, weil wir Menschen sind, okay? So, in der charismatischen Bewegung war auch manches nicht gut, aber vieles davon war gut. Gott hat diesem Planeten eine Ausgießung des Heiligen Geistes geschenkt, die über die Pfingstbewegung hinausging. So wir in dem Erbe, in dem wir stehen, ja, wir haben das schon seit Azusa Street 1908. Da sind wir in diesem Strom, in diesem Segenstrom, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat und wo es über diesen Planeten ging. Von USA, Schweden, Deutschland und Mission um die ganze Welt. Und das ist, wo wir drin stehen. Aber wisst ihr, dass Gott nicht nur Pfingstler lieb hat? Sind wir uns einig, oder? So, Gott hat einfach so ein Verlangen zu segnen, dass da, wo Menschen offen waren und ihn gesucht haben und seine Schrift ernst genommen haben, dass er sie erfüllt hat mit dem Heiligen Geist, obwohl sie keine Pfingstler waren. Das ist die charismatische Bewegung. Durch alle Kirchen und Denominationen hindurch kam der Heilige Geist, wo Menschen hungrig waren, sich geöffnet haben, das ernst genommen haben, was wir heute betrachtet haben und Gott gebeten haben. Und Gott hat nicht gesagt, du bist leider in der falschen Bewegung. Du musst erst Pfingstler werden, bevor ich dich segnen kann. Nein, nein, so ist Gott nicht. Gott sei Dank. Und wenn man dann, ich habe das damals auch verfolgt, als ich noch Student war, da lief das ja schon. Das ging ja bis in die katholische Kirche hinein. Auch ein Fisch mit sehr vielen Gräten, also ist jetzt heute nicht das Thema. Aber es geht darum, dass Gott die Menschen liebt. Und dass da, wo Menschen ihr Leben Jesus geben und ihn bitten, seine Nähe zu erleben, seinen Geist zu empfangen, auch in die Gaben des Geistes hineinzukommen, da schenkt Gott das. Und was waren denn die Zeugnisse? Ich habe mich als Student damit viel beschäftigt und das verfolgt. Und was waren denn eigentlich die Zeugnisse? Was haben die Menschen gesagt, was sie erfahren haben, als sie sich geöffnet haben für das Wirken des Heiligen Geistes? Erstaunlicherweise gab es sehr viele Zeugnisse, die gesagt haben, nun habe ich erkannt, dass Gott mein Vater ist. Vorher habe ich das auch geglaubt, weil es die Schrift ja sagt, aber nun habe ich es erfahren. Nun habe ich diese Nähe Gottes erlebt. Nun bin ich aus dieser Gesetzlichkeit herausgekommen in dieses dynamische Leben mit Gott, in diese Freiheit, in diese Liebe, weil Gott mich so angenommen hat, diene ich ihm gerne. So, das haben viele bestätigt und viele gesagt. Eigentlich gab es mehr diese Zeugnisse, als dass die Wunder geschehen sind. Nochmal, das will ich nicht schmälern, aber die Grundlage ist eigentlich, wenn wir geöffnet sind für den Heiligen Geist und er kommt, dann kommt er und er bringt uns die Vaterliebe Gottes. Wollt ihr einen Beweis haben? Römer 8, ich habe das nicht auf der Folie, aber in Römer 8, Vers 15 bis 17 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist versichert uns, dass wir Töchter und Söhne des Allmächtigen sind und nicht mehr Knechte. Und durch den Heiligen Geist sagen wir, Abba, Vater. Weiß jemand, was Abba heißt? Ist nicht die Popgruppe hier gemeint? Papa. Ja, das ist Aramäisch, das ist das, was zur Zeit Jesu gesprochen wurde, das, was Jesus selbst gesprochen hat, also eine Form des Hebräischen. Und Abba war das, was die kleinen Kinder gerufen haben, wenn sie ihren Vater gerufen haben. Papa, Abba. Das heißt, das, was Jesus hier macht, ist eigentlich eine ganz schöne Provokation, eine große Herausforderung. Gut, ihr mögt sagen, das hat jetzt nicht Jesus gesagt, sondern Paulus, das stimmt. Er hat es aufgeschrieben, er hat es auch im Galaterbrief wieder aufgeschrieben. Aber Jesus hat es auch gesagt. Ich glaube im Markus-Evangelium. Also ihr findet den Begriff aber auch in dem Mund von Jesus. Er hat auch Papa gesagt. Was heißt denn Papa? Ich meine im Vergleich zu Vater. Papa meint Vertrautheit. Ja, Papa sagt man nur, wenn man das Kind ist. Und das ist, was der Heilige Geist wirkt. Eine Nähe zu Gott, eine Vertrautheit mit Gott, eine Freiheit in Gott, die wir Menschen nicht machen können, aber die wir geschenkt bekommen, wenn wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe mit einem früheren Kollegen, mit dem ich zusammen Gemeindearbeit gemacht habe, oft diskutiert über diesen Sachverhalt, weil ich schon sehr schnell mit meiner Bekehrung eigentlich in diese Dimension hineingekommen bin. Gott hat mir es einfach geschenkt. Er hat mich auch im Geist getauft, sehr souverän, in einer kleinen Anbetungsrunde. Gott kam einfach und hat mich erfüllt. Und für mich gibt es eigentlich den Zustand des Atheisten und dann hinein in die Gegenwart Gottes und ich habe eine große Vertrautheit sofort geschenkt bekommen von Gott. Ich habe aber mit diesem Kollegen oft diskutiert darüber, weil wir das wahrgenommen haben, auch in unserer Gemeinde, dass das nicht bei allen Christen automatisch so ist. Ich weiß auch nicht, ich habe manchmal scherzhaft gesagt, also mit der Gnade Gottes und der Vaterliebe Gottes ist bei mir ein bisschen, da bin ich so ein bisschen der Obelix. Okay, ja, sieht man auch ein bisschen. Was will ich sagen damit? Der Obelix, sagt man ja, der ist ja in diesen Trank mal hineingefallen und deswegen hatte der eigentlich immer die Power. Und die anderen, die mussten ja immer diesen Trank kriegen, ne, um die Kraft zu haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum Gott das gemacht hat, aber ich bin natürlich froh, hat er mich irgendwie recht früh, als ich Christ war, einfach mal reingeschmissen in diesen Trank seiner Liebe und seiner Gnade. Und seitdem bin ich eigentlich so auch unterwegs. Ich kenne natürlich auch Phasen, wo ich unter Druck und unter Gesetzlichkeit gelebt habe, aber das war eher die Minderheit. Aber ich habe große Barmherzigkeit und ein großes Mitgefühl mit allen Christen, die sich entschieden haben und die per Entscheidung in der Nachfolge unterwegs sind und die echt auch irgendwie mit einer gewissen Anstrengung unterwegs sind. Und Mühe haben und sie halten ihre Zeiten ein und sie kämpfen und sie machen ihre stille Zeit und sie geben ihren Zehnten und das ist alles gut und das ist alles richtig. Aber mein Verlangen ist eigentlich immer, dass diese Menschen sich öffnen für den Heiligen Geist, für das Wirken des Heiligen Geistes und dass sie auch in diesen Obelix-Trank hineinfallen. Und das gibt's wirklich. Und gerade wir sind in einem Land, wo über dieser Erfahrung des Heiligen Geistes ein unglaublicher Kampf tobte. Und in gewissem Sinne haben wir noch damit zu tun. Weil das, was da damals ausgesprochen wurde, was gesagt wurde, das ist irgendwie noch da. Ich habe viele Seminare gehalten, auch über den Heiligen Geist. Also ich schätze mal 10 bestimmt. Über diese Thematik. Und es sind dann Leute gekommen, auch Leute gekommen aus Brüdergemeinden, aus Baptistengemeinden, aus anderen, aus der evangelischen Kirche sind Menschen gekommen. Und wir haben oft auch eine Zeit nehmen müssen, wo wir über bestimmte Fragen erstmal gesprochen haben. Weil leider, gerade in unserem Land, nicht nur in unserem, aber in unserem Land, so eine angstbesetzte Lehre verbreitet wurde über den Heiligen Geist, sodass Menschen Angst haben vor dem Heiligen Geist und sich nicht trauen und irgendwie glauben. Und wenn das passiert, ich sage euch mal, ich war eingeladen, mal auch woanders in einer anderen Gemeinschaft dort über den Heiligen Geist zu sprechen. Und dann habe ich gelehrt und habe ich gesagt, gut, und jetzt können wir auch dafür beten. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, ich traue mich nicht, weil wenn sie jetzt für mich beten, dann muss ich ja umfallen. Gut, dass die Frau das gesagt hat. Sonst hätte ich nicht gewusst, was mit ihr los ist. Ich habe ihr gesagt, liebe Frau, wir gehen jetzt mal da zu den Stühlen. Sie setzen sich hin. Ich setze mich auch hin und ich bete für sie. Nein, man muss nicht umfallen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da Angst vor hat. Wenn man denkt, oh, wenn der Heilige Geist kommt, dann übernimmt er da so die Kontrolle und dann bewegt er meine Zunge und da muss ich umfallen. Vielleicht muss ich noch zittern und dann muss ich das noch. Und das ist doch alles peinlich. Ich kann das gut verstehen. Deswegen ist so wichtig, dass wir schauen, was ist der Kern des Ganzen und dass wir schauen, was sind bestimmte Auswirkungen, die man manchmal erlebt und sehen kann, die aber nicht der Kern sind. Ja, ich habe schon erlebt, dass ich für Menschen gebetet habe und sie sind umgefallen. Und ich habe mir dann viel den Kopf zerbrochen. Das war in meiner ersten Gemeinde, wo ich war. Und dann habe ich Hausbesuche gemacht und ich habe Bibelstellen gefunden. Es gibt Bibelstellen über Umfallen. Ja, gute Bibelstellen über Umfallen. Aber wichtig ist doch, dass wir diese Sache nicht zum Kern machen. Es sind Reaktionen unserer Seele, unseres Körpers auf das Wirken des Geistes. Und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Deswegen ist mir das Umfallen ziemlich unwichtig. Wenn ich für jemanden bete und der fällt um, ja, dann finde ich das nicht schlimm. Aber wenn ich für jemanden bete, erwarte ich nicht, dass er umfällt. Das ist eine Randgeschichte. Darum geht's nicht. Zittern, lachen. Es gibt ja viele Wirkungen, was Menschen dann tun. Und was mir immer hilft, ist, der Heilige Geist, er wirkt auf unseren Geist. Und von unserem wiedergeborenen Geist, davon rede ich, der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, haben wir gerade gelesen. Und er gibt ja uns ja nicht nur Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, sondern der Heilige Geist macht ja noch mehr. Er kommuniziert mit unserem Geist, wenn wir einen Impuls von Gott haben, wenn wir die besondere Nähe Gottes erleben, wenn wir eine Gebetserhörung erleben, das ist immer Geist zu Geist. Aber unser Geist, der wirkt sich dann auch aus auf unsere Seele. Und unsere Seele ist unser Denken und unsere Gefühle und unsere Entscheidungen. Und wenn wir sehr massive Gefühle bekommen, die vom Heiligen Geist initiiert wurden, dann kann es sein, dass wir enthusiastisch rumhüpfen und uns freuen und jubeln. Davon spricht die Bibel übrigens viel, dass Gläubige das tun. Dass sie den Herrn laut preisen, davon spricht die Bibel viel. Warum? Weil der Geist Gottes in ihnen etwas wirkt, was dann in die Seele geht und was sich bis in den Körper äußern darf und auch tut. Und so in diesem Zusammenhang gibt es Menschen, die umfallen. Aber das Umfallen ist nicht das Entscheidende. Und daran sollte man sich nicht aufhalten. Und das war das Problem, als die Pfingstbewegung nach Deutschland kam. Da war ein echter Aufbruch. Gott wirkte. Wir stehen in dieser Tradition. Aber dann gab es andere und die haben gesagt, nein, das kann nicht der Heilige Geist sein. Ich meine, es gab auch Dinge, die waren lustig. Wobei die, ich sag mal, pharisäischen Christen fanden das alles nicht lustig, die haben es bekämpft. Also da gab es Versammlungen, wo Leute dann dem Vordermann mit der Bibel auf den Kopf gehauen haben. Boom, 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 boom. So, wir haben gar keine Beschwerde bekommen von dem, der das auf den Kopf gekriegt hat. Wir wissen da ja gar nichts drüber, da war doch keiner dabei. Und es ist sicherlich nicht der erste Auftrag. Wenn du geisterfüllt bist, nimm deine Bibel und hau auf deinen Vordermann. Nein, es ist überhaupt nicht das, worum es geht. Aber wir wissen ja nicht, keiner von uns war dabei. Nur was leider passierte ist, es war ein echter Aufbruch Gottes. In der Tradition stehen wir, die Pfingstbewegung in Deutschland. Und die pharisäischen Christen, so nenne ich sie jetzt mal, die Rechtgläubigen, die alles ganz genau wissen, haben das verdammt, haben gesagt, das ist vom Teufel. Sie haben massiv dagegen gewirkt. Sie haben eine Erklärung geschrieben, die Berliner Erklärung. Und sie haben das Ganze verteufelt. Und das hat seine Wirkung gehabt. Und bis heute gibt es Christen, Wie gesagt, in den Seminaren, die ich gehalten habe, habe ich immer wieder solche Gespräche gehabt, auch hinterher noch oder in den Pausen Einzelgespräche, die eine Angst haben vor dem Wirken des Heiligen Geistes, wegen dem. Deswegen ist mir so wichtig zu sagen, wenn wir sagen, und ich hoffe, dass wir als Gemeinde sagen, ja Herr, erneuere uns durch deinen Geist, das dürfen wir täglich beten, da geht es jetzt nicht eigentlich um was Besonderes, aber doch um unsere demütige Bitte an Gott, Herr, so wie wir eigentlich leben wollen, in deiner Freiheit und in deiner Kraft und dass wir wirklich Zeugen sind, das geht nur, wenn du uns erfüllst mit deinem Geist. Wenn wir das alles alleine versuchen, das wird krampfig und das bringt auch nicht die Frucht, die wir uns wünschen. Die Bitte um den Heiligen Geist ist in allererster Linie eine Sache der Demut. Weil es sagt, Herr, ich kann es nicht alleine, ich will es nicht alleine. Erfülle mich, hilf mir, diene mir. Geist Gottes, wirke du durch mich. Deswegen ist mir heute so wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Der Geist Gottes kommt und wirkt in uns und er schenkt uns das Bewusstsein der Gegenwart Gottes, der Präsenz Gottes. Ja, es ist ja so einfach zu sagen, ja, Gott ist ja hier, weil er ist ja allgegenwärtig. Das ist wieder total richtig, das ist Kopf, stimmt. Aber Gott möchte ja nicht, dass wir rumlaufen als solche, die voll sind mit Richtigkeiten, sondern die voll sind mit ihm. Die voll seines Geistes sind, die von ihm erfüllt sind, die frisch seine Liebe empfangen, seine Weisung empfangen, auch seine Korrektur empfangen, das alles mit drin. Und die dann sagen, okay, und so sind wir unterwegs, in der Freiheit, in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ist eine Bibelstelle, stimmt das? Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Also manche Kinder Gottes, wenn ich mit denen seelsorgerliche Gespräche hatte, habe ich festgestellt, Freiheit finde ich hier gar nicht. Alles andere, aber nicht Freiheit. Seitdem sie Christ sind, sind sie noch unfreier. Weil sie müssen das und das und das und das und das. Und das ist anstrengend. Und das ist nicht, was Gott sich überlegt hat. Weil Gott ist nicht ein Zuchtmeister. Manchmal denken wir das, oder? Gott beurteilt uns nicht nach Leistung. Können wir das aushalten überhaupt? Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Immer und immer wieder werden wir in diese Spur geschoben. Alles geht über Leistung. Bei Gott ist es total anders. Wir sind nicht Waisen, sondern Kinder, die einen Vater haben. Den perfekten Vater. Den perfekten Vater. Ja, er korrigiert uns. Ja, er erzieht uns. Ja, er lässt zu, dass wir durch Leidenszeiten gehen. Ist alles mit drin. Aber immer, dass da ein Vater ist, der für uns ist, der an unserer Seite ist, der zu uns steht, der niemals sagt, na, jetzt reicht's. Raus, kann ich nicht mehr gebrauchen. Niemals bei Gott. Unsere Frucht, ja, und das Ergebnis unseres Lebens ist die Frucht der Beziehung mit Gott. Das Ergebnis von uns als Christen ist nicht das Ergebnis unserer Anstrengung und unserer Mühe und unserer Zwänge. Nein, bei Gott ist es ganz anders. Und wir erleben und erfahren das durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte zwei Dinge nennen, die uns in diese Dimension bringen und die, ich möchte mal sagen, so etwas wie eine Voraussetzung sind für das Leben mit Gott in der Dimension des Heiligen Geistes. In Vers 23 hat Jesus Folgendes gesagt, wir sind immer noch in Johannes 14. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Nun, die Voraussetzung, den Heiligen Geist zu empfangen, hat schon damit auch zu tun, dass wir sagen, ich befolge Jesu Worte. Der Heilige Geist wird nicht einfach Menschen gegeben, die leben, wie sie wollen, und sagen, und jetzt noch ein bisschen Heiliger Geist, das wäre auch noch cool. Nein, so geht es gar nicht. Die allererste Frage muss geklärt sein. Bist du bereit, die Worte Jesu zu befolgen? Bist du bereit, dass Jesus nicht nur dein Freund ist, sondern auch dein Herr? Dieses ist die erste Frage, die geklärt werden muss. So, wenn du heute hier bist und sagst, nein, das ist bei mir nicht geklärt, dann sage ich dir, dann kannst du auch nicht den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wird dich gar nicht erfüllen, weil du nicht die Voraussetzung hast. Es ist auch, dass der Heilige Geist ein heiliger Geist ist. Und wir als Menschen sind nicht heilig. Okay, können wir uns darauf verständigen? Ja, manchmal lügen wir, manchmal stehlen wir, anderen die Zeit. Nein, Scherz. Okay, ich glaube, das Bewusstsein ist, wer ein bisschen Selbstreflexion, ein bisschen Selbsterkenntnis hat, weiß, okay, ich bin nicht heilig. Um aber den Heiligen Geist zu empfangen, weil er heilig ist, musst du aber heilig sein. Du kannst den Heiligen Geist nur empfangen, wenn du heilig bist. Ja gut, dann sagst du jetzt gut, dann keine Chance. Doch, du hast eine Chance. Du gibst dein Leben Jesus mit all deinen Sünden und mit all deinen Begabungen, mit all deinen Fähigkeiten, mit allem, was du bist, gibst du dein Leben Jesus und Jesus kommt mit seinem Blut und er reinigt dich und er sagt, du bist heilig. Dann hast du den Zustand, heilig zu sein. Und dann kann der Heilige Geist kommen und dich erfüllen. Also die Voraussetzung, dass der Heilige Geist dich erfüllt, ist, dass du sagst, ich befolge die Worte Jesu. Und eine zweite Sache, das ist meine Erfahrung, ist, du musst eine gewisse Sehnsucht haben, einen Hunger nach dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist wirkt wie ein Gentleman. Der Heilige Geist kommt eben nicht über dich und zwingt dich zu irgendwelchen Dingen. Sondern er kommt, wenn du ihn einlädst. Nochmal der Beistand, der Tröster, das Wort, was da steht im Griechischen, Parakaleo, heißt der, den ich herbeirufe. Das ist die wörtliche Bedeutung. Der, den ich herbeirufe. Ja, aber ist der Heilige Geist nicht in uns? Ja, hier haben wir schon wieder so ein Paradoxon. Natürlich ist der Heilige Geist in uns, wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeboren sind. Ja, er ist in uns. Und trotzdem dürfen wir ihn um Hilfe herbeirufen, wenn wir Hilfe brauchen. Das ist für den Gläubigen kein Widerspruch. Jeder von uns, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist berufen, in der Nähe und in der Güte und in der Gnade Gottes zu leben. Jeder ist berufen, im Vaterhaus zu leben. Und jeder, der sagt, aber mein Leben fühlt sich an wie Waisenhaus, den möchte ich jetzt gleich einladen, hier nach vorn zu kommen und wir möchten für dich beten. Dass du dein Leben mit Jesus klar machst und dass der Geist Gottes kommt und dass er dich erfüllt heute. Für manche ist das vielleicht zum ersten Mal und für manch andere, die sagen, ja, kenne ich. Dann frag dich, ob du nicht eine Erneuerung, eine Erfrischung brauchst. Ich stehe hier als jemand, der sagt, ich brauche immer wieder Erneuerung und Erfrischung. Ist so. Und Epheser 5, Vers 18 spricht davon, dass wir immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden. Die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, der Geist Gottes kam. Aber was steht in Apostelgeschichte 4? Dieselben Jünger und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also die Geistestaufe, die erstmalige Geisterfüllung ist nicht das Ende, sondern ist der Anfang. Und wir brauchen die Frische des Heiligen Geistes. Wir brauchen, dass er in uns lebendig macht, was es eigentlich bedeutet, Jesus zu lieben und ihm zu folgen. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Hier steht nicht aus Versehen Liebe, weil wir befolgen die Gebote. Warum? Weil wir Gott lieben. Und hier haben wir wieder diese Dimension, die der Heilige Geist vermittelt, die der Heilige Geist in uns vielleicht neu nach oben bringt. Wenn wir unterwegs sind mit, ja, ich muss die Gebote Gottes halten, dann sage ich dir, bist du unterwegs wie ein Weise. Du musst die Gebote Gottes halten. Es ist ja richtig, dass man die Gebote Gottes halten soll. Ich denke, ihr könnt mich richtig verstehen. Aber wenn ich in der Dimension des Heiligen Geistes unterwegs bin, dann hat das eine ganz andere Qualität. Gebote halten muss ich. Ja, muss ich. Ist schon richtig. Aber will ich? Ich will das. Warum? Weil ich so dankbar bin, was Gott für mich getan hat. Und weil ich so dankbar bin, dass er mich berufen hat, in seinem Reich unterwegs zu sein. Und ich bin so dankbar. Ich liebe Gott. Und Gott, was ist deine Weisung? Was hast du zu sagen? Was denkst du? Wo willst du mich korrigieren? Ja, her damit. Ich liebe dich. Das ist lebendiges Christsein. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Dass wir unterwegs sind in dieser Liebe zu Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Ich weiß, wir sind heute ein bisschen spät dran. Aber ich möchte euch bitten, auch aufzustehen. Wir wollen gemeinsam singen. Und schon in dieser Zeit, wie gesagt, würde ich gerne beten, segnen. Jeden, der sagt, ja, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche mehr von Gott. Ich möchte in diese Dimension der Liebe. Ich fühle mich wie ein Weiser, aber ich möchte ein Kind Gottes sein, ein Sohn Gottes sein, eine Tochter Gottes sein. Und je nachdem, wie viele nach vorne kommen, bitte ich dann auch die Ältesten und vom Seelsorgeteam, mit hier nach vorne zu kommen, auch zu beten und zu segnen. Vater, wir danken dir, dass du das so eingerichtet hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du hier bist. Und du bist ein liebevoller und gebender Herr. So bitte ich dich, dass du uns jetzt hilfst, dass wir uns dir öffnen und auch deinen guten Geist empfangen. Herr, denn wir wollen nicht wie Waisen leben, sondern im Vaterhaus sein, zu Hause angekommen sein, in deinem Frieden, in deiner Nähe. So bitte ich dich, Vater, sende deinen guten Geist, dass du jetzt an den Herzen wirkst. Amen.